Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Neues Jahr, neues Glück. Deshalb steht der Januar so ein bisschen in dem Stern im Femens Podcast und hier auch auf YouTube, welche Themen man denn so behandeln sollte. Wenn wir uns jetzt so eine Pyramide anschauen, welche Themen bei der Finanzplanung wichtig sind, wie zum Beispiel ganz unten das Thema Finanzplanung, Ziele setzen, dass ich überhaupt drauf aufbauen kann. Und im zweiten Schritt dann natürlich das Thema Sparen und Budgets. Bevor es überhaupt zum Investieren geht, gucken wir uns auch immer an, wie ist denn die eigene Absicherung? Denn es bringt nichts, irgendwie super viel zu sparen, super viel zu investieren und bei den wichtigsten Risiken nicht abgesichert zu sein. Deshalb geht es in der heutigen Podcast-Folge drum, welche drei Versicherungen wirklich unverzichtbar sind für die eigene Finanzplanung, dass man finanziell gut durchstarten kann und welche drei Themen du dir unbedingt anschauen solltest als Must-Must-Must-Haves dieses Jahr im Jahr 2026. In dieser Folge gebe ich dir auf jeden Fall einen Überblick darüber, was diese drei Versicherungen sind, was wichtig ist beim Abschluss, was sie eigentlich genau abdecken, wie ich vorgehen würde und was meine persönlichen oder Profi-Empfehlungen sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge bzw. im Video durch. Wir starten direkt mit der wichtigsten Versicherung und zwar ist es die private Haftpflichtversicherung. Ich habe gelesen und war wirklich richtig schockiert darüber, dass viele junge Menschen gar keine private Haftpflichtversicherung mehr abschließen. Und der Grund dafür ist, der am häufigsten genannt worden ist, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen, ist, dass man die doch eh nie braucht. Man musste sie ja jetzt die letzten 10 Jahre nie in Anspruch nehmen, deshalb kündigt man sie einfach. Nein, don't do it. Die private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen, die ihr unbedingt haben solltet. Erstmal vielleicht, warum ist es mit einer der wichtigsten Versicherungen und was deckt sie ab? Ich gehe mal nochmal einen Schritt zurück in dieses Thema Mindset, wie treffe ich richtige Versicherungsentscheidungen? Und im Kern ist es immer die Entscheidung von, welche finanziellen Risiken kann ich selber tragen und möchte ich selber tragen? Also ein Beispiel. Es geht nicht um die Häufigkeit. Wie oft kommt etwas vor oder wie wahrscheinlich finde ich das selber? Wie ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung dazu? Darum geht es gar nicht, sondern dass eben dieses Mindset, was immer verwechselt wird, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, was ist mein finanzielles Risiko? Und kann ich es im Worst Case selber abdecken oder geht das halt nicht und wie hoch ist dieses finanzielle Risiko? Beispiel, wenn ich jetzt aus Versehen über die rote Ampel renne, weil ich noch meinen Bus erwischen muss oder so und dann macht jemand eine Vollbremsung und der Smart dahinter crasht total rein oder fliegt sogar über das andere Auto drüber und alle sind verletzt. Man selber ist der Schuldige, der das quasi ausgelöst hat, weil man als Verkehrsteilnehmer auch zu Fuß natürlich über die rote Ampel gelaufen ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ist der finanzielle Schaden, wenn sowas passiert? In der Regel sind solche Schäden in einem sehr, sehr hohen finanziellen Schadensbereich unterwegs, denn wir sprechen hier einmal natürlich drum um materielle Dinge, aber auch der Verkehr, der beeinflusst wird langfristig und natürlich aber auch Dinge, die sehr, sehr viel kosten können, wenn ich jemanden persönlichen Schaden zufüge, der lange da bleibt. Wenn beispielsweise jemand aufgrund von einem Unfall nicht mehr arbeiten kann, den ich ihm zugefügt habe oder wenn ich langfristig im Rollstuhl sitzen muss oder so, das ist natürlich jetzt alles Worst-Case-Szenario, aber sowas kann passieren mit einfach nur, ja, man wollte eigentlich nichts Böses tun, sondern einfach nur über die rote Ampel schnell drüber zischen und es hat halt nicht so funktioniert, wie man sich das selber vorgestellt hat. Trotzdem trägt man natürlich Verantwortung dafür, wenn man erwachsen ist. So. Und jetzt, wenn wir nochmal diesen Schritt zurückgehen, was ist der finanzielle Schaden? Ich würde sagen, der finanzielle Schaden ist sehr, sehr hoch, wenn sowas eintritt. Weil ich habe es eben gerade gesagt, das kann irgendwie in Millionenhöhe reichen. Kann ich das selber tragen? Von meinem Notgroschen, von meinem Depot? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Die wenigsten von uns, sonst würden sie ja nicht mehr arbeiten, sonst würdest du dir wahrscheinlich gar nicht mehr dieses Video anschauen, können diesen finanziellen Schaden tragen und haben ihn auf der hohen Kante, dass man irgendwie sagen kann, ja klar, ich habe für Fall der
Fälle immer 10 Millionen auf der hohen Kante. Und wenn dieser Schaden eintritt, dann ist er finanziell so stark belastend, dass das schwierig wird, den selber zu tragen. Und das ist eigentlich immer eine Must-Have-Versicherung, die man unbedingt haben sollte, unabhängig von Wahrscheinlichkeiten. Es geht ja darum, einen finanziellen Schaden abzusichern in der Finanzplanung und nicht auf Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, zu pokern, tritt das ein, tritt das nicht ein. Denn man weiß nie, wann das eintritt und bei wem und wie, in welcher Form, wann. Und deshalb muss man immer ausgerüstet sein. Deshalb die private Haftpflichtversicherung, insbesondere jetzt für die jungen Leute, die solltet ihr wirklich unbedingt haben. Denn genau in diesem Beispiel, was wir gerade besprochen haben, würde die private Haftpflichtversicherung eben für dich eintreten und dann diesen Schaden entsprechend übernehmen. Sowohl eben, ja, persönlichen Schaden, den jemand da draus genommen hat, Schaden, den man irgendwie, sag ich mal, an Dingen zugefügt hat und auch Vermögensschäden sind zum Teil eben darüber abgedeckt. Deshalb ganz, ganz wichtig, wenn ich jemand anders einen Schaden zufüge, ist das quasi mit der privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt. Was ich ehrlicherweise nicht verstehe, ist, wenn man darauf pokert, dass der Schaden ja eh nie eingetroffen hat, ich habe sie nie gebraucht. Diese Versicherung ist sehr, sehr günstig. Man bekommt schon eine zwischen 50 und 60 Euro im Jahr, wo ich sagen würde, der Schaden, der ist super günstig oder dieses finanzielle Risiko habe ich super günstig abgedeckt, als dass ich da irgendwie argumentieren könnte mit dem Preis, nee, ist mir irgendwie zu teuer oder so. Deshalb, ja, ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Versicherung habt. Was sollte die private Haftpflichtversicherung abdecken? Also, und zwar idealerweise eine hohe Deckungssumme. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, wenn Schäden eintreffen, sind sie meistens sehr, sehr hoch. Deshalb die Empfehlung 20 bis idealerweise 50 Millionen Euro Haftung, die damit dabei ist. Mietsachschäden idealerweise auch mit dabei sind, Schlüsselverlust, wenn man da ein gewisses Risiko hat, weil auch das kann einen sehr langen Rattenschwanz haben, Schäden durch deliktunfähige Kinder, hier vielleicht auch nochmal der Hinweis, also klassischerweise deliktunfähige Kinder können natürlich nicht belangt werden, ja, wenn die irgendwie einen Schaden zufügen, auch Verkehrsteilnehmern eben mit diesem über Rot, über die Ampel als mal klassisches Beispiel oder auch bei Freunden irgendwie was kaputt machen oder so, dann sind die nicht deliktfähig. Das heißt auch über die private Haftpflichtversicherung in der Familienversicherung nicht mit eingeschlossen per se. Wenn ihr aber darauf achtet, dass deliktunfähige Kinder mit eingeschlossen sind, dann kann zumindest der Schaden übernommen werden und man hat nicht mit seinen Freunden total den Beef, wenn das irgendwie im Freundeskreis passiert, aber auch natürlich mit anderen Menschen, Themen, die irgendwie draußen passieren können, nicht irgendwie auch ja jemanden, der dann auf so einem Eigenverschulden auf den Kosten sitzen bleibt. Deshalb prüft das auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man deliktunfähige Kinder auch mit dabei hat, wenn ihr eine Familie seid. Und eben ein Punkt, den ich mir auch anschauen würde, weil wir ja eben gerade gesehen haben, wie viele Menschen, insbesondere junge Menschen, keine private Haftpflichtversicherung haben, ist, dass die Forderungsausfalldeckung mit dabei ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn jetzt dir jemand einen Schaden zufügt und der auch in Millionenhöhe zum Beispiel ist oder so, du selber gar nicht dafür aufkommen kannst und der gegenüber keine private Haftpflicht hat und halt nur bis zu einem gewissen Grad mit seinem Vermögen haften kann, vielleicht gar nichts oder wenig angespart hat, bringt dir das halt relativ wenig. Und die Forderungsausfalldeckung bewirkt, dass wenn die Forderung eben beim Gegenüber ausfällt, weil er keine ausreichende private Haftpflichtversicherung hat, kein Vermögen hat, nichts hat, um den Schaden bei dir quasi zu bezahlen, dass deine eigene Versicherung dann für dich leistet. Kann auch eben sehr viel Sinn machen, wenn man das mit dabei hat. Ein paar Tipps für den Abschluss von der privaten Haftpflichtversicherung. Was viele nicht wissen, ist, dass ich als Partner, selbst wenn ich nicht verheiratet bin und einfach zusammenlebe, also einen Haushalt gemeinsam habe, auch eine gemeinsame private Haftpflichtversicherung machen kann. Dann sind die Schäden, die man sich gegeneinander zufügt, zwar nicht mehr abgesichert, aber man spart dadurch einfach Geld, zahlt in der Regel deutlich weniger, wenn man diese beiden Tarife beispielsweise zusammenlegt. So, dann gibt es natürlich Familientarife und Co., wenn man Kinder hat, die auch nochmal, sag ich mal, günstiger sind, als wenn jeder eine eigene abschließt. Wichtig, Studierende sind in der Erstausbildung meistens, das würde ich aber prüfen, noch bei den Eltern mitversichert. Also wenn ihr ein Bachelorstudium macht oder eine Erstausbildung, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn ihr zum Beispiel einen eigenen Haushalt habt, auch nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn ihr dann selber verheiratet seid, dann meistens nicht mehr. Aber das würde ich individuell in den eigenen Versicherungsbedingungen von den Eltern mal nachprüfen. Ich würde darauf achten, dass die Privathaftpflicht weltweit gilt, denn auch da weiß man nie, was passiert. Und ich würde so ein bisschen darauf achten, dass ich nicht immer den allergünstigsten Tarif nehme, der dann irgendwie 20, 30 Euro im Jahr kostet, sondern gute Policen, die all das abdecken, über was wir gesprochen haben, liegen meistens so, je nachdem, ob ich eine Family bin oder ob ich alleine bin, sage ich mal zwischen 50 bis 90 Euro im Jahr. Also total überschaubar auf jeden Fall. Deshalb kümmert euch auf jeden Fall darum und denkt nicht immer nur in, wie wahrscheinlich ist das Ganze, dass es eintritt, sondern kann ich diesen finanziellen Schaden auch tragen, wenn er eintritt. Kommen wir zur Krankenversicherung. Krankenversicherung ist Pflicht in Deutschland, ist aber trotzdem mein Must-Have Nummer 2, was ich hier mit aufgelistet habe. Ich weiß, dadurch, dass es Pflicht ist, sind die meisten auf jeden Fall krankenversichert. Und für die meisten denken jetzt so, jetzt skippe ich das, spielt irgendwie keine Rolle. Trotzdem will ich euch nochmal die Wichtigkeit aufzeigen. Und vielleicht kann man sich auch den ein oder anderen Gedanken machen, ob vielleicht die private Krankenversicherung was für einen ist oder ob man sich Krankenzusatzversicherung anschauen möchte, weil der gesetzliche Schutz natürlich nur bis zu einem gewissen Grad geht und eben nicht alles abdeckt, was du vielleicht auch schon gemerkt hast und die Preise in der GKV, also der Beitrag, auch immer weiter steigt. Gesundheit, super wichtig. Gesundheitskosten, teuer, ja, steigen natürlich auch. Ihr müsst mal drüber nachdenken, in den USA, wo es natürlich keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, manche krankenversichert sind, manche nicht krankenversichert sind, könnt ihr euch vorstellen, was für ein Ausmaß das eigentlich an Kosten sind, wenn man irgendwie krank wird und Unfall hat, ein Kind bekommt. All das kann existenziell bedrohlich sein für einen. Deshalb ist es ein wichtiges Thema und es ist auch gut, dass es bei uns im Sozialversicherungssystem als Pflicht auch verankert ist. Würde ich übrigens mit der privaten Haftpflichtversicherung auch machen, als Pflicht zu verankern, dass man zumindest eine hat. Aber das ist ein anderes Thema. Deshalb ist dieses Thema einfach super megamäßig wichtig und man kann und sollte sich nicht vor der Krankenversicherung drücken. Was ist wichtig? Also, und zwar vielleicht so das Thema gesetzliche Krankenversicherung versus private Krankenversicherung ist natürlich ein riesiges Thema. Dazu machen wir auch gesondert ja immer Podcast-Folgen und Videos. Und ich habe dieses Jahr auch schon einige Themen dazu geplant, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sind. Aber hier ist wichtig, wenn ich aus der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung wechseln möchte, dann würde ich immer an erster Stelle nicht quasi stellen, dass ich Geld damit sparen möchte, weil irgendwie die private viel, viel günstiger für mich ist, wenn ich noch jung und gesund bin, sondern die Leistungen. Wenn ich wirklich sage, ich möchte bessere Leistungen haben, ich möchte schnellere Termine haben, das ist mir irgendwie wichtig, dann macht so ein Wechsel Sinn. Motivation nur um Geld zu sparen ist etwas schwierig. Ich kann verstehen, dass es langfristig der Fall ist, aber auch in der PKV steigen natürlich die Beiträge. Wenn man älter wird, kann es sein, dass man eben mehr bezahlt. Man hat zwar, wenn man jünger ist, die Altersrückstellungen. Nichtsdestotrotz würde ich allein nicht durch den Preis entscheiden, weil das kann auch irgendwann gleich werden, weil der Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung ja wiederum abhängig ist vom Einkommen. Und das kann vielleicht schwanken, weiß ich nicht, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich auch befindet. So, und was ist wichtig? Bei der privaten Krankenversicherung ist es so, ich kann erst ab einem gewissen Einkommen mich privat versichern lassen. Und zwar ist es die sogenannte Jahresentgeltgrenze, verschiebt sich jedes Jahr auch. Das heißt, ihr müsst gucken, ob ihr das überhaupt machen könnt. Da bekommt man auch über einen Bescheid von der gesetzlichen Krankenversicherung, dass man jetzt freiwillig gesetzlich krankenversichert ist oder auch die Möglichkeit hat, eben zu wechseln. Familien mit Versicherung ist in der GKV automatisch mit drin. In der privaten Krankenversicherung muss ja natürlich jedes einzelne Familienmitglied, Kinder insbesondere, separat versichern. Und wo sind die Leistungen unterschiedlich? Bei PKV und GKV, es kommt natürlich immer auf den Tarif an, aber Zahnersatz, Wahlleistung im Krankenhaus meistens, Wunschhebammen, Rufbereitschaft. Da habt ihr ja auch gesehen, gibt es jetzt ein neues Gesetz beim Thema Hebammen, sodass Hebammen relativ wenig verdienen und sehr wahrscheinlich nur noch privaten Versicherten vorbehalten sind als Unterstützung. Ist jetzt meine These, aber ich vermute es, dass es sich in die nächsten Jahre dahin entwickeln wird, weil es eben bei der gesetzlichen Krankenversicherung kaum oder sehr, sehr wenig Bezahlung für Hebammen gibt mittlerweile. Und das führt natürlich dazu, dass wenn jemand den Hebammenberuf ergreift, gucken muss, dass er das irgendwie privat bezahlt bekommt. Und das ist in der PKV wieder ganz anders geregelt, das Thema Hebamme oder was ist im Geburtskosmos sozusagen mit drin, und kann natürlich auch verschiedene Tarife miteinander vergleichen. Dann alternative Behandlungen beim Heilpraktiker, Osteopathen und Co. sind meistens überhaupt nicht abgedeckt bei der gesetzlichen Krankenversicherung. In der PKV kann man das machen. Brillen, Sehhilfen und teilweise auch Kinderwunschbehandlungen muss man sich dann aber je nach Tarif, Präferenzen und Co. ganz genau anschauen. Hier vielleicht auch noch ein Hinweis. Das haben viele nämlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Du kannst deine gesetzliche Krankenversicherung auch vergleichen und auch wechseln. Das geht mittlerweile relativ einfach. Ich habe immer eine Bindungsfrist von 12 Monaten. Wenn ich die erreicht habe, kann ich innerhalb von 3 Monaten einfach Krankenkasse wechseln, kündigen und wechseln. Und meistens wird der Wechsel auch automatisch für einen übernommen bei der neuen Krankenversicherung. Also es ist jetzt nicht so, dass es ultra kompliziert wäre. Und es macht Sinn, das Ganze auch für einen selber zu vergleichen. Denn ich habe einmal den Zusatzbeitrag, der sich eben unterscheidet bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Das heißt, monetär kann es tatsächlich im Netto was ausmachen. Und zum anderen kann ich natürlich auch hier etwas die Leistungen vergleichen. Ein bisschen weichen sie voneinander ab. Ich kann natürlich nicht hier den Anspruch ansetzen, dass es gleich ist wie in der privaten Krankenversicherung. Das wird nicht der Fall sein, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, so ein bisschen auf jeden Fall zu vergleichen. Wo macht es beispielsweise auch Sinn, dass ich mir anschauen kann, Krankenzusatzversicherungen, wenn ich zum Beispiel nicht in die private Krankenversicherung wechseln kann, mir aber gewisse Themen wichtig sind, wie beispielsweise stationärer Aufenthalt, Chefarztbehandlungen oder Heilpraktiker etc., kann ich schauen, dass ich zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung mache, Krankenhauszusatz, eine ambulante Zusatzversicherung, wo zum Beispiel eben Heilpraktiker auch zum Teil mit abgedeckt sind. Krankentagegeld für Selbstständige irgendwie auch nochmal ganz wichtig. Und ich glaube, gerade für Frauen sind so Themen wie Schwangerschaft, Vorsorge, Hormonbehandlungen, Autoimmunerkrankungen ja gar nicht mehr abgedeckt über die gesetzliche Krankenversicherung. Weshalb ich mir sowas auf jeden Fall anschauen würde, wenn mir das Thema Gesundheit wichtig ist. Und wenn ich irgendwie sage, ja, ich bezahle da sonst eh relativ viel für privat, dann kann vielleicht eben auch so eine Zusatzversicherung Sinn machen. Kommen wir zu drittwichtigsten Versicherungen, die du unbedingt in deiner Finanzplanung haben solltest. Und ich würde auch sagen, mit einer der unterschätztesten Versicherungen neben der privaten Haftpflichtversicherung, die es gibt. Wieder eine private Versicherung, und zwar ist es die Berufsunfähigkeitsversicherung. So. Warum ist die Berufsunfähigkeitsversicherung auch eine, die zu den Top 3 gehört? Denken wir wieder an das Thema, wie hoch ist mein finanzielles Risiko, wenn XY eintritt? Berufsunfähigkeitsversicherung, wie hoch ist denn mein Schaden, wenn ich berufsunfähig werden würde? Rechnen wir mal, wenn ich beispielsweise berufsunfähig werde, 3, 4, 5 Jahre Ausfall, vielleicht sogar länger, man weiß es nie. Kann ich diesen finanziellen Schaden selber tragen? Denken wir vielleicht auch mal dran, dass man Familie hat, die von einem abhängig ist, dass man, um Bürgergeld zu bekommen, erstmal sein ganzes Vermögen aufbrauchen muss, über 20.000 Euro, um das überhaupt in Anspruch nehmen zu können, weil viele dann sagen, ja, aber dann kriege ich das zumindest irgendwie mit Wohngeld und was weiß ich. Aber das bedeutet, man macht das und lässt dafür seine Altersvorsorge oder sein Vermögen auf jeden Fall dann quasi aufbrauchen deswegen. Und ich vermute mal, die meisten von uns sind abhängig von ihrer Arbeitskraft, um Einnahmen zu erzielen, um Vermögen aufzubauen, um eben ja diese Finanzplanung überhaupt so umzusetzen, wie man sie umsetzen möchte. Deswegen ist die Berufsunfähigkeitsversicherung einfach, wenn man sich wieder anschaut, wie hoch ist der finanzielle Schaden und kann ich ihn selber tragen, eine Must-Have-Versicherung für die meisten von uns, die von ihrer Arbeitskraft abhängig sind, um Einnahmen zu erzielen. So. Deshalb sehr, sehr wichtig. Und wann leistet die Berufsunfähigkeitsversicherung oder wie ist da die Definition? Also, und zwar ist es, dass ich in meinem zuletzt ausgeübten Beruf, wenn ich zum Beispiel Marketingmanagerin bin, unter 50% und das über 6 Monate oder länger hinweg, wenn es die Prognose sagt, nicht mehr arbeiten kann. Dann bekomme ich aus der Berufsunfähigkeitsversicherung eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente ausbezahlt. So, und warum ist das ganze Thema wichtig? Also so im Alter, die meisten werden berufsunfähig ab 40, 44, da geht so die Schwelle los. Und jeder Vierte wird in seinem Leben mal berufsunfähig. krasse Zahl, oder? Also gar nicht so weit weg von einem selber, wenn man auch so dieses Wahrscheinlichkeitsthema betrachtet, was ich aber immer an zweiter Stelle setze und eben nicht an erster Stelle für meine Entscheidung setzen würde. Genau. Und die Frage, die immer wieder aufkommt, ist, ja, aber ich habe einen Bürojob, was soll mir da irgendwie schon passieren? Und das ist ein Trugschluss. Auch im Bürojob können Dinge passieren, denn der häufigste Grund für Berufsunfähigkeit ist mittlerweile mit 37% das Thema psychische Erkrankungen. Und das, würde ich sagen, kann einen auch am Bürojob oder vor dem Bildschirm treffen. Also ist man nicht davor gewappnet. Übrigens, über 40% ist diese Zahl mittlerweile bei Frauen, wenn man selektiert. Also Frauen sind auch nochmal häufiger berufsunfähig und gleichzeitig deutlich häufiger von psychischen Vorerkrankungen betroffen, weswegen man nicht mehr arbeiten kann. Dann haben wir an zweiter Stelle Themen Bewegungsapparat und Co. Kann auch irgendwie am Laptop passieren, dass ich einen Bandscheibenvorfall bekomme. Und an dritter Stelle hat jeder wahrscheinlich schon im Umfeld gehabt, irgendwie Berührungspunkte, Krebs und Co., MS, schwere Erkrankungen, die eintreffen können, die jetzt nichts mit einem Unfall zu tun haben. Weil viele denken immer berufsunfähig, ha, da muss ich irgendwie Dachdecker sein und immer ein Unfall kann passieren, ich falle da runter oder so. Nee, tatsächlich nicht. Dem ist nicht so. Mit den psychischen Erkrankungen und eben diesen schleichenden Erkrankungen kann jeder betroffen sein. Egal, ob ich in einem körperlichen Job arbeite oder einen Bürojob in Anführungsstrichen habe. Was passiert, wenn ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung habe? Ich habe es vorhin schon kurz angerissen, Thema Bürgergeld. Das würde ich natürlich im Worst-Worst-Case bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass ich eben das persönliche Vermögen erstmal aufbrauche bis zu einem gewissen Grad. Immobilien übrigens zählen auch zu Privatvermögen, zählt auch entsprechend dazu, wenn eine Immobilie zum Teil auch schon abgezahlt ist. Was wäre so der erste Schritt? Erster Schritt ist natürlich 6 Wochen, wenn ich angestellt bin, habe ich eine Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber. 6 Wochen, ja, schon mal etwas. Die ersten 6 Wochen ist mal relativ safe, außer man ist selbstständig. Dann ist eine BU auch noch mal wichtiger, kann ich nur an der Stelle noch mal sagen. Was passiert danach? Danach habe ich Anspruch auf Krankengeld durch die Krankenversicherung, über die wir gerade gesprochen haben. Deshalb war sie ja auch auf Platz 2. Das Krankengeld beträgt maximal 70% von dem letzten Nettogehalt, ist aber auch gedeckelt bis zu einem gewissen Grad und bekomme ich eben nur 72 Wochen lang. Das heißt, wenn ich länger als 72 Wochen nicht mehr arbeiten kann, habe ich ein Problem. Was ich noch probieren kann, ist die Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Die seht ihr immer auf eurem Rentenbescheid. Die ist relativ gering. 80% der Anträge werden leider abgelehnt. Warum? Weil Erwerbsminderung eine andere Definition ist als berufsunfähig. Die Erwerbsminderungsrente hat die abstrakte Verweisung. Das heißt, ich müsste in gar keinem Beruf mehr arbeiten können, unter 2 Stunden am Tag. Und das schafft man in der Regel nicht, das irgendwie wirklich diesen Grad zu erreichen. Da muss man schon schwer krank sein. Und wenn man das ausbezahlt bekommt, ist es eben relativ wenig und es ist brutto. Das heißt, davon auch wieder muss ich rechnen, habe ich vielleicht Abzüge, steuerliche, je nachdem, wie viel ich bekomme und eben auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die ich natürlich weiter bezahlen muss. Die Frage ist halt, ob man davon leben kann. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht. Zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, wie gehe ich vor, was mache ich beim Abschluss, was ist wichtig, etc., haben wir ja schon ganz, ganz viel ausführlichen Content gemacht. Ich packe einige Sachen in die Shownotes, wie man vorgeht. Ich habe trotzdem auch noch mal so ein paar Eckdaten, so wie bei der privaten Haftpflicht, bei der Krankenversicherung mit dabei. Also mindestens absichern würde ich 70% von meinem Nettoeinkommen, Tendenz eher zu 80-90% vom Nettoeinkommen, je nachdem, wie viel man auch für seine eigene Lebenshaltung braucht, ob man Familie hat und Co. Laufzeit bis 67 würde ich immer machen. Ich weiß, es ist günstiger, wenn man nur bis 65 macht, aber wenn das Rentenalter doch angehoben werden würde und man ist dann bis zum Rentenalter nicht in der Lage oder berufsunfähig, nicht in der Lage zu arbeiten, dann habe ich ja das Problem, dass ich dann 5 Jahre überbrücken muss, nochmal zusätzlich, was eben auch finanziell wieder schwierig sein kann. Insbesondere, wenn man dann wieder Probleme in der Rente hat. Wenn man berufsunfähig ist, hat man ja keinen Arbeitgeber, der irgendwie einbezahlt für einen in die Rentenkasse. Das heißt, macht das lieber bis 67 und wenn ihr früher schon finanziell frei seid, ihr davon leben könntet, nicht mehr abhängig seid von eurer Arbeitskraft, um eine Einnahme zu erzielen, kann man sie auch schon früher kündigen. Das ist ja dann kein Problem. Dann spart man sich die Beiträge später, aber zu Beginn auf jeden Fall bis 67, denn das kann man später nicht mehr anpassen. Nochmal ein wichtiger Hinweis zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, bevor wir zum Schluss dieser Podcast-Folge kommen und einmal ein Fazit erheben. Mit jedem Jahr wirst du in der Berufsunfähigkeitsversicherung älter, mit jedem Jahreswechsel. Wir sind ja jetzt in 2026 und automatisch mit dem Jahreswechsel, auch wenn du erst, sag ich mal, im April, Mai, Juni, Juli Geburtstag hast, ist der Tarif direkt teurer geworden für dich. Warum? Weil der Versicherer immer den Jahrgang nimmt und eben guckt und dann quasi die Tarife entsprechend angepasst werden, teurer werden. Je älter man wird, desto teurer wird es für die gleiche Absicherung. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du es wirklich dieses Jahr vorhattest, 2026, letztes Jahr nicht geschafft hast, dass du unbedingt dich um deine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmerst, denn der Abschluss kann auch mal 2-3 Monate dauern. Nicht, weil wir irgendwie so trödelig sind oder so, sondern mit der anonymen Voranfrage, wenn nochmal Rückfragen vom Versicherer kommen, wenn ich irgendwas nochmal beim Arzt einholen muss, dann dauert der Prozess einfach ein bisschen und so vermeide ich, dass ich halt wieder am Jahresende bin und dann 2027 schon vor der Tür steht und ich das noch irgendwie schnell mit Biegen und Brechen machen möchte, es aber vielleicht dann gar nicht mehr hinbekomme. Deshalb lieber jetzt im Winter drum kümmern, was machen, anstatt es immer auf die lange Bank zu schieben. Denn was auch viele vergessen ist, dass natürlich auch gesundheitliche Themen hinzukommen können, die das Ganze auch nochmal schwieriger machen können, zusätzlich zum Thema Alter. Ein Fazit: Was sind die 3 wichtigsten Versicherungen für deine Finanzplanung, um die du dich dieses Jahr unbedingt kümmern solltest? Zumindest um diese. Ist einmal die private Haftpflichtversicherung. Ja, die schützt dich vor Millionen Schäden, die eintreten können, wenn du jemand anders einen Schaden zufügst. Ja, dann Krankenversicherung. Gegebenenfalls Krankenzusatzversicherungen kann man sich anschauen, gegebenenfalls private Krankenversicherungen, je nachdem, welche Vorstellungen man auch von dieser Absicherung hat. Aber mega wichtig und sehr sinnvoll, dass es eine Pflichtversicherung bei uns in Deutschland ist. Und an dritter Stelle die Berufsunfähigkeitsversicherung, die dich absichert, falls du nicht mehr arbeiten kannst, wenn irgendwie was passiert, du gesundheitlich eingeschränkt sein solltest. Wenn du das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch Krankenversicherung, übrigens lässt sich das super auch kombinieren, weil man bei beiden ja seine Gesundheit aufarbeiten muss, dich kümmern möchtest, dieses Jahr das Thema wirklich angehen möchtest, dann komm auch gerne bei uns in die Beratung vorbei, überall aus in Deutschland möglich. Wir haben digitale Termine, du kannst dich einfach einbuchen bei uns auf der Website und dann gucken wir uns das Thema sehr gerne mit dir gemeinsam an, machen eben auch anonyme Voranfragen, wir arbeiten unabhängig, heißt, wir sind total transparent, vergleichen verschiedene Tarife miteinander, gucken uns an, was macht Sinn für dich und deine Absicherung und sind da echt Profis drin. Schau dir auch gerne mal unsere Google-Bewertungen dazu an. Ich glaube mittlerweile über 400, auch viele zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir haben sehr viel Erfahrung bei uns im Team gebündelt, würde ich sagen über 30 Jahre Berufserfahrung und freuen uns, wenn du da vorbeikommst, vorbeikommen möchtest, mach einfach gerne einen Termin aus. Ich packe auf jeden Fall nochmal in die Shownotes weiterführende Links zu den einzelnen Versicherungen, weil wir auch sehr viel individuellen Content zu den einzelnen Themen haben. Also gerne auch abonnieren und vorbeischauen und ja, ich freue mich über eure Vorschläge auch. Welche Themen wünscht ihr euch dieses Jahr? Schreibt gerne einfach an support@femens-finanzen.de und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.